Dirk Schütz, unser Pastor, wird jetzt für uns predigen und ich werde noch für ihn beten. Jesus, ich danke dir, dass du Dirk berufen hast, dein Sohn zu sein. Und ich danke dir, dass du ihm heute ein Wort für uns aufs Herz gelegt hast. Und ich bete darum, dass du ihn ganz ruhig machst und dass du durch deinen Heiligen Geist zu ihm sprichst und zu uns allen sprichst. Ja, und dass er das rüberbringt, was du jetzt auf dem Herzen hast für uns. Und dass wir anderen es auch empfangen können. Amen.
Amen. Amen. Ja, das wünsche ich mir, dass das geschieht. Gut, dass du da bist heute Morgen oder zuschaust. Letzte Woche war sozusagen Teil 1 der Predigt, Stolz und Demut. Es ist so ein großes Thema, wo ich irgendwie zwischendurch dachte, ich habe es heute Morgen nochmal durchgegangen und dachte, oh, es ist schon wieder zu lang. Dann habe ich wieder einiges rausgestrichen und dachte, okay, man könnte auch 3 Teile draus machen, aber wir beginnen jetzt einfach mal damit. Beziehungsweise machen jetzt damit weiter. Und ich weiß nicht, ob du am letzten Sonntag schon da warst und wie es dir damit ging mit diesem Thema, Stolz, Demut. Ich glaube, dass es ein sehr herausforderndes Ding ist. Und wenn das letzte Woche schon für dich herausfordernd war, dann wird es vermutlich heute noch herausfordernder. Also kannst du dich schon darauf freuen, weil das ist doch das Ziel, oder? Wir wollen doch herausgefordert werden. Wir sind da, um zu wachsen, und lass einfach Gott da dein Herz bewegen an der Stelle, wo er ran möchte. Ja, Stolz. Stolz ist diese Herzenshaltung, das haben wir letzte Woche gesagt, die typisch teuflisch ist. Es ist so diese Bedeutung, die ursprüngliche Bedeutung ist, sich selbst hochmachen, sich selbst erheben. Und Stolz ist tatsächlich die Ursünde schlechthin, dieses unabhängig von Gott sein zu wollen. Das menschliche Selbst, das menschliche Ego nach vorne zu stellen und zu erheben. Und das ist etwas, das muss nach außen noch nicht mal besonders stolz aussehen. Es kann sein, dass jemand nie mit etwas prahlen würde und bei jedem Lob sofort sagt, naja, das, so toll war das ja auch nicht, und sogar sagt, allein Gott die Ehre. Aber in seinem Herzen ist er doch der Überzeugung, das habe ich eigentlich ganz schön toll hingekriegt. Und wenn es mich nicht geben würde, dann wird der Laden hier auch gar nicht laufen. Es könnte sein, dass jemand heute Morgen, vielleicht jetzt gleich nach dem Gottesdienst oder so, zu jemand anderen hingeht und ihm anbietet, ihm auf irgendeine Art und Weise zu helfen. Und das Herz kann komplett zwei unterschiedliche Ausrichtungen haben. Das eine ist, es kann sein, dass es wirklich aus einem Herzen selbstloser Liebe und Demut herauskommt, ich den anderen im Blick habe. Aber die Motivation kann auch sein, dass ich eigentlich nur selbst mich im Blick habe. Dass ich schlussendlich tief in meinem Herzen eigentlich Anerkennung haben möchte, dass ich mir vielleicht etwas verdienen möchte, dass ich Aufmerksamkeit haben möchte. Das heißt, wir müssen irgendwie wirklich lernen, auf das Herz zu schauen. Und wir werden es nicht von außen her sehen, was wirklich die Motivation dahinter ist. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das auch für diese Gemeinde hier. Ich wünsche mir das für mich, dass ich immer mehr einen Blick dafür habe, was im Herzen ist. Und dass Gott uns das persönlich auch zeigt und dass wir ihn da dran lassen. Dass wir nicht so sehr auf das Äußere achten. Wir haben jetzt in der Woche gehört, es gibt Gemeinden, wo das verpönt ist, zum Beispiel Applaus zu geben. Oder wo es verpönt ist, jemanden zu loben für etwas. Man hat gesagt, ja, dann wird er ja stolz. Nein, das ist Quatsch. Es geht einzig und allein um das, was in dem Herzen drin ist. Lass uns nicht so sehr auf das Äußere schauen. Und wenn du das willst, dann bitte Gott, dir diese Herzenshaltung zu zeigen. Und das kann er. Das kann er. Er kann dir zeigen, wie du es wirklich meinst. Stolz zeigt sich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, und ich nenne mal nur noch zwei Beispiele, die vielleicht diese Perspektive ein bisschen größer machen. Zwei Dinge, die ich persönlich auch sehr gut kenne. Und das zwar ist das erste Selbstmitleid. Auch Selbstmitleid ist eigentlich Stolz. Ich armer Mensch. Also warum gehe ich in Selbstmitleid? Also bei mir ist es häufig dann, wenn ich nicht das bekomme, was ich eigentlich will. Ich nicht das bekomme, was ich will. Da steckt es schon drin. Dieses Ego, das steckt ganz stark im Mittelpunkt dabei. Oder was ich auch sehr gut kenne, Hemmungen. Stolze Menschen haben Angst vor Versagung und Bloßstellung. Und das ist, davon bin ich überzeugt, auch der Hauptgrund dafür, dass es Menschen so schwer fällt, in der Öffentlichkeit vor anderen Menschen etwas zu sagen, zu sprechen. Und wie gesagt, ich rede da vor allen Dingen auch von mir. Ich weiß, dass das ist. Immer dann, wenn ich besonders aufgeregt bin, dann, wenn ich besonders Angst habe, irgendwo Menschen zu sprechen, gerade vor einer unbekannten Runde, dann liegt das am Ende in meinem Herzen daran, dass ich eigentlich um ein gutes Image kämpfe. Dass ich eigentlich möchte, dass ich angesehen bin. Ja? Ich möchte, dass ihr mich anguckt und denkt, was ist das denn für ein toller Typ? Da, tolle Rede geschwungen und so weiter. Und sieht der gut aus und so. Dann richte ich mich nochmal. Und am Ende habe ich so viele Dinge, auf die ich achte und die mich eigentlich gefangen nehmen, weil ich dann nicht mehr frei bin, sondern ich bin Sklave der Menschen. Und es geht eigentlich um mich. Das heißt, dass dann Menschenfurcht, das ist das. Menschen sind mir wichtig. Menschenfurcht ist mir wichtiger als Gottesfurcht. Ich wünsche mir, das immer mehr abzulegen. Ich wünsche mir, dass wir einen Blick bekommen für ein stolzes Herz. Nach dem Gottesdienst letzten Sonntag schrieb jemand von euch eine Rückmeldung. Ich fand den Lösungsansatz gut, dass wenn ich über andere schlecht denke oder mich erhebe, auf dem falschen Weg, also stolz bin. Ein guter Indikator. Auch so eine Sache. Ja, Stolz kommt immer mit der Lüge, dass es darum geht, was ich bin und was ich habe. Und die Wahrheit ist aber, dass wir das sind, was wir in Christus sind. Und was er hat. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und deswegen müssen wir komplett umlernen, weil die Psychologie in der westlichen Welt gerade sagt uns, wir müssen an unserem Selbstbewusstsein arbeiten. Das ist das, was besonders wichtig ist. Und ich schlage vor, dass wir dieses Wort Selbstbewusstsein als Christen anders füllen. Dass wir von Christusbewusstsein sprechen. Denn das ist doch das, was mir Wert gibt. Nicht mein Selbst, nicht das, was ich besonders gut kann, wenn das alles nur Gnade ist. Ich habe nochmal diese zwei Gläser hier vorne hingestellt. Das ist für mich so ein Bild gewesen. Ich muss wissen, und das ist Demut, ich muss wissen, dass ich ohne Gott nichts bin. Dass ich ohne Gott nichts habe, ohne seine Gnade, dass ich aber mit Gott alles habe, die absolute Fülle, das, was überfließt. Und wenn ich das lebe, dann kann ich wirklich in Demut leben. Demut ist diese einzige Herzenshaltung, die Gott wirklich wichtig ist. Das, was worauf es ankommt, wenn du Nachfolger von Jesus bist. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die genau das sagen. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und es ist zum Sprichwort geworden, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Es ist ein ernstes Thema, dieses Thema Stolz. Was ist die Lösung? Die einzige Lösung gegen Stolz ist Demut, ist sich zu demütigen. Das heißt, der Stolz muss sterben. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich und der folge mir nach. Das ganze Glaubensleben dreht sich genau darum. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Es dreht sich um Selbstverleugnung. Das heißt, sich selbst sterben. Und das ist etwas, was wir durch die Taufe ausdrücken. Wenn jemand Christ wird, wenn jemand Nachfolger von Jesus werden möchte, dann wird er komplett untergetaucht. Deswegen taufen wir, indem wir Menschen komplett unter Wasser tauchen. Weil es das Grab ist, das ist das Wassergrab. Jemand stirbt mit Jesus. Der alte Mensch, der wird beerdigt. Das Ego selbst, das Fleisch, der alte Adam, der stirbt. Und ein neuer Mensch wird geboren. Jesus sagt mal zu dem Nikodemus in Johannes 3, könnt ihr das lesen, Kapitel 3, Vers 3, sagt er: Nikodemus, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du musst von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes sehen zu können. Und ich glaube auch das, was ich heute erzähle, wenn das für dich alles ganz komisch und wenn du damit überhaupt nichts anfangen kannst, mag das möglicherweise genau daran liegen, dass du dieses Reich Gottes, dieses Evangelium darin noch nicht erkennen kannst, weil du nicht neugeboren bist. Es kann dir nämlich nur der Geist Gottes schenken und offenbaren, weil es so anders ist, als wir es gewohnt sind, als wir aufgewachsen sind. Und das ist krass, weil wir einfach wissen müssen, dass es für diesen alten Adam keine andere Lösung gibt, außer die Hinrichtung. Das ist der freiwillige Tod, den wir sterben, und der alte Mensch lässt sich eben nicht reparieren, in dem Sinne. Christsein ist ein neues Leben, und die Voraussetzung ist der Tod des Alten, weil wir eben nur aus Gnade leben sollen. Weil wir nur aus Gnade leben sollen, nicht aus eigener Kraft, nicht aus Werken, sondern alleine durch den Glauben, und Christus durch uns leben möchte. Weißt du, der Sinn deines Lebens, das, wozu Gott Menschen geschaffen hat, ist es, dass wir den Schöpfer, dass wir ihn widerspiegeln in dieser Welt. Es ist vorhin am Anfang des Gottesdienstes gesagt, Salz und Licht zu sein. Das ist das Ziel, wofür Gott den Menschen geschaffen hat. Er möchte sich der Welt offenbaren. Er möchte seine Liebe der Welt offenbaren. Und zwar durch die Menschen, in denen er lebt. Und das Ganze geht eben nur in Demut. Vor dem Sündenfall war das so. Adam und Eva waren in völliger Gemeinschaft mit Gott und haben einfach Liebe weitergegeben in die Schöpfung. Und nach dem Sündenfall wird diese Liebe nicht mehr zu etwas, was sie weitergeben, sondern was sie für sich selbst beanspruchen. Sie sind auf der Suche nach Liebe. Sie brauchen Liebe. Sie brauchen Liebe von anderen, weil sie nicht in der Nähe Gottes sind. Brauchen sie die Liebe von anderen Menschen, von sich selbst, von irgendwas, müssen sich definieren durch das, was sie tun, was sie haben. Und deswegen ist eine Bekehrung notwendig. Es ist eine 180-Grad-Wende notwendig, damit wir wieder Gottes Liebe in uns leben lassen können. Und nicht mehr introvertiert für uns leben, sondern offen sind dafür, diese Liebe weiterfließen lassen zu können. Gott wünscht sich, dass die ganze Erde voll wird von seiner Herrlichkeit. Und das Spannende ist, ich weiß nicht, wie du dir Gottes Herrlichkeit so vorstellst. Gottes Herrlichkeit ist in allererster Linie in seinem Charakter zu sehen. Jesus zeigt, wie Gott ist. Und er beschreibt seinen Charakter mal selbst. Ich lese mal Matthäus vor, Matthäus 11, wer möchte, kann das mit aufschlagen. Matthäus Kapitel 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ist dir bewusst, dass Gott so ist? Jesus zeigt, wie der Vater aussieht. Gott ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihn sollen wir widerspiegeln. Philipper 2. Philipper 2, Kapitel, Philipper Kapitel 2, ich lese mal Verse 3 bis 8 vor. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, also er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Habt diese Gesinnung, habt diese Herzenshaltung in euch, die in Christus war. Das ist die Aufforderung hier. Und Jesus hat mit seinem Leben gezeigt, wie diese Herzenshaltung in einem Leben sich zeigt. Also wie das so ein Leben dann aussieht. Göttliche Demut, die sich klein macht. Die nicht den eigenen Vorteil sucht. Das ist die Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist die heilige Schönheit des Königs. Ich habe letzte Woche schon mal das aus diesem Buch zitiert, werde es gleich auch nochmal machen. Das heißt so, die heilige Schönheit des Königs. Die heilige Schönheit des Königs ist sein Charakter, ist seine Demut, sein niedriges Herz. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dass Gottes Reich total paradox ist. Jemand, der schon länger mal in der Bibel gelesen hat, der müsste da eigentlich schon längst drauf gestoßen sein. In der himmlischen Welt führt der Weg nach oben abwärts. Um gefüllt zu werden, muss ich leer werden. Um zu herrschen, muss ich ein Diener sein. Und um zu leben, muss ich sterben. Krass, paradox. Wer der Größte sein möchte, der muss sich niedrig machen, sagt Jesus. Und am Ende der Bibel oder immer wieder wird gesprochen von dem Eroberer. Der Eroberer ist ein geschlachtetes Lamm. Ich finde, da wird dieses Bild extrem, da wird es extrem deutlich, wie menschlich verrückt das doch ist. Christus, unser König, der überwindet alle Macht des Feindes als siegreiches, als niedriges Lamm. Jemand, der geschlachtet wurde. Das ist in unserer Welt auf keinen Fall ein Sieger. Das ist einfach nicht vorstellbar. Jemand, der gefallen ist, hat keine Macht mehr. Aber das Lamm sitzt auf dem Thron. Jesus ist der Löwe und das Lamm, heißt es. Das haben wir in so vielen Liedern, dass wir das singen. Und äußerlich, ja, Jesus ist stark. Jesus ist der Löwe. Er ist siegreich, aber er ist innerlich vom Charakter, ist er das Lamm. Genau. Wir sind dazu geschaffen, dieses Herz Gottes wiederzuspiegeln. Und darum sollte unser oberster Wunsch sein, solch ein demütiges Herz zu bekommen. Wie bekommst du so ein demütiges Herz? Und jetzt wird es herausfordern. Das erste ist, du musst es wirklich wollen. Denn Stolz ist so sehr eingeprägt in uns, in die Natur des Menschen, dass der einmal sehr schwer zu erkennen ist und wenn man ihn dann erkannt hat, es sich so unglaublich viel sträubt, dass er stirbt. Ich glaube, das geht wirklich nur so, dass du Gott bittest, dass er dir Stolz zeigt in deinem Leben, wo es da ist, verborgenen Stolz zeigt und dass du ihm erlaubst, dir zu offenbaren, wie zerstörerisch und hässlich dieser Stolz ist. Und dass du dann beginnst, diesen Stolz so sehr zu hassen, wie Gott ihn hasst. Und dann gebrauchst du deinen ganzen Willen, um diesen Stolz zu bekämpfen. Es ist also diese Entscheidung. Es ist diese Entscheidung, dass du mit allem, was du bist und hast, sagst, ich will diesen Stolz nicht. Und schließlich bekommst du nur ein demütiges Herz, wenn du dich auch demütigst. Was heißt das? Das heißt, du gehst den niedrigen Weg. Du bittest andere um Vergebung, wenn du schuldig geworden bist. Und du vergibst ihnen ihre Schuld und hältst nicht stolz daran fest, das ist auch stolz daran fest, dass sie noch schuldig sind an dir. Du trägst ihnen das nicht nach. Wenn du Beispiele brauchst dafür, wie so ein demütiges Leben aussieht, dann schau dir ruhig Jesus an. Der erledigte Sklavenarbeit, wusch anderen die Füße. Ihm wurde Unrecht getan, er reagierte aber nicht mit Unrecht. Er wurde beschuldigt, er verteidigte sich aber nicht. Er wurde geschlagen und verachtet, aber er reagierte mit Liebe. Wie wäre das, wenn wir mit ganzem Herzen diese Demut suchen würden? Und ich glaube, Demut braucht wirklich Mut. Es braucht wirklich Mut. Es ist nämlich vor allen Dingen der Mut, nicht gut auszusehen. Und ich sage euch ganz ehrlich, da hänge ich oft noch. Aber es ist gleichzeitig auch die Freiheit, und ich glaube, das leuchtet mir auch immer mehr auf, es ist gleichzeitig auch die Freiheit, dass ich eben nicht mehr um mein Image kämpfen muss. Ich einfach weiß, dass ich in mir selbst, in meinem Selbst nichts bin. Aber dass ich weiß, dass ich in ihm alles habe. Es ist herausfordernd, glaube ich, weil es uns so extrem schwerfällt, uns wirklich niedrig zu machen. Ja, äußerlich machen wir das vielleicht manchmal, aber wirklich innerlich den niedrigen Weg zu gehen, wie schwer ist das? Ich musste denken an eine Situation, wo wir vor kurzem unterwegs waren nach Mainz zu meinen Eltern. Ja, und wir waren kurz vor der Tür in der Straße davor und dann kamen wir da an, da stand ein Auto und gegenüber ein Bus von einem öffentlicher Nahverkehrsbus. So. Und die beiden standen sich gegenüber und keiner wollte zurückfahren. Und dann fing es an und die haben sich schon beschimpft, als wir ankamen. Und dann stiegen sie aus und der eine sagt, ich habe Vorfahrt, der andere sagt, nein, ich kann jetzt nicht zurückfahren und so. Und es wollte einfach keiner zurückfahren. Und es ging eins zu nach dem anderen. Und wir standen daneben, Dani und ich, wir standen so und dachten, es ist tatsächlich Kindergarten. Es ist totaler Quatsch. Es wäre so einfach, jetzt 2 Meter zurückzufahren und zu sagen, ja, ist okay, nein. Aber jeder hat auf seinem Recht bestanden und gesagt, nein, ich werde nicht nachgeben. Du bist schuld und du wirst zurückfahren. Und am Ende, du hast noch gesagt, wir haben versucht, ihnen deutlich zu machen, hey, geh doch den niedrigen Weg. Es ist doch nicht schlimm. So, aber das war einfach nicht drin. Und sie haben sich nicht beruhigen lassen, haben nachher die Polizei gerufen und haben einen riesen Stau verursacht. Also wir haben dann ewig da gestanden und dann kam noch von der Stadtwerke kam noch jemand vorbeigefahren, weil der Bus natürlich dann, er hatte ja die gesamten Leute drin, ne? War alles voll, der Bus war voll und die mussten dann, teilweise sind die dann irgendwie nach 10, 15 Minuten ausgestiegen und haben gesagt, ich laufe jetzt oder so. Aber es war ja alles blockiert, es ging auch kein anderer Weg. Wir standen ja auch, wir wollten zu meinen Eltern und standen da, was sicherlich 20 Minuten da rum und kamen dann auch zu spät. Einfach, weil die zwei da auf dieser Straße standen. Wie schwierig ist es doch, einfach seinem Stolz zu sterben, dich niedrig zu machen. Warum fällt uns das so schwer? Uns fällt es so schwer, weil wir eigentlich innerlich unseren Stolz nicht sterben lassen wollen, weil wir ihn lieben. Und ich möchte euch was vorlesen aus diesem Buch, wo es um verletzten Stolz geht. Stolz erlebt man in seiner abscheulichsten Stärke, sobald ein anderer ihn verletzt. Solange Stolz durch die Worte oder das Verhalten anderer nicht verletzt wird, kann er den Anschein von Freundlichkeit, Liebe, Respekt und sogar Bewunderung haben. Sobald er aber mit dem Schmerz konfrontiert wird, abgelehnt, entlarvt oder gedemütigt zu werden, offenbart er seine wahre Identität. Wurde der Stolz einmal durch eine andere Person verletzt, wird er diese auf vielfältige Weise verletzen, wie zum Beispiel durch eine unerträgliche Stille, eine unausstehliche Lautstärke oder Worte, die diese Person in ihrem Innersten durchschneiden und durchdringen. Eine andere Weise, wie Stolz auf die Person, die ihn zu verletzen wagt, reagiert, ist die langfristige totale Entschlossenheit, ihr niemals zu vergeben, beziehungsweise ein tiefer Groll gegenüber allem, was diese diesbezüglich sagen oder tun will. Selbst wenn sie versucht, sich zu entschuldigen oder ihr Fehlverhalten in Ordnung zu bringen, wird er sich weigern, ihr zu vergeben. Weitere Reaktionen auf verletzten Stolz sind, sich in Ehebruch, Sünde, Wut oder sogar Mord zu stürzen. Alle diese Reaktionen kommen aus dem Herzen des verwundeten Stolzes. Rebellion kommt aus einem verletzten Stolz und ebenso Selbstmord. Es kann verheerende Folgen haben, wenn eine Person zugelassen hat, dass ihr Stolz regiert, statt dass sie ihr Herz demütigt, und es kann buchstäblich welterschütternd sein. Er sagt, wir dürfen die Kraft des verletzten Stolzes in einem Herzen niemals unterschätzen. Wie bekomme ich ein demütiges Herz? Und ich weiß nicht, ob du dazu bereit bist, aber ich möchte dir noch einen Geheimtipp geben. Der Geheimtipp ist eigentlich ganz einfach. Es hat was mit diesem verletzten Stolz zu tun. Wenn mein Stolz verletzt wird, bekommt er ja eine Wunde. Und wie wäre das, wenn ich diesen Stolz nicht verbinde und wieder rette, am Leben erhalte, sondern wenn ich diesen Stolz in dem Moment wieder mehr sterben lasse? Das ist eigentlich ganz einfach. Und ganz praktisch könnte das heißen, wenn mir ein Fehler passiert, dann stehe ich dazu. Und ich versuche eben nicht, ihn zu überdecken mit irgendetwas, ihn zu rechtfertigen, so wie ich das häufig mache. Wenn ich zu Unrecht beschuldigt werde, versuche ich mich nicht zu rechtfertigen. Ich verteidige mich nicht selbst. Übrigens verlasse ich mich dann darauf, dass Gott derjenige ist, der mich verteidigt. Und Gott kann dich nicht verteidigen, wenn du dich selbst verteidigst. Den Stolz sterben lassen. Ich lese noch mal was vor hier raus. Anstatt unseren Stolz zu nähren, zu schützen und zu lieben, sollten wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn zu zerstören. Wer wirklich den Wunsch hat, das niedrige Herz von Jesus zu haben, wird erkennen, wie völlig abscheulich und hässlich Stolz ist. Und er wird auch erkennen, dass er jedes Mal, wenn er verwundet wird, dem vollständigen Tod näher kommt. Der einzige Weg, das niedrige und sanftmütige Herz Jesu zum Herz, dass das sanftmütige Herz Jesu zum Herzen eines Gläubigen wird, ist, dass dieser dem Stolz stirbt. Wenn ich meinen Stolz jedes Mal, wenn er verwundet wird, verbinde und versuche, ihn operativ wiederherzustellen, wird er niemals sterben. Lieber Leser, wir müssen aufhören, unseren verwundeten Stolz immer wieder zu verbinden. Wie gefällt dir dieser Geheimtipp? Ich glaube, dass es herausfordernd ist. Und dass möglicherweise einiges in dir da aufsteht dagegen. Sagt, ja, das klingt herausfordernd. Wahrscheinlich sogar sagt, das kann man so eigentlich nicht machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht haben wir Angst, zusammenzubrechen. Vielleicht haben wir Angst, dass wir Fußabtreter von jedermann werden, wenn wir den niedrigen Weg gehen. Aber was wäre, wenn sich dein liebender Vater wirklich um dich kümmert, wenn du alles aus der Hand gibst? Achtung, ich sage nicht, dass wir eine Opfermentalität einnehmen sollten und so nach dem Motto, jeder soll einfach alles mit uns machen, alles mit sich machen zu lassen. Darum geht es nicht. Es geht darum, sich den niedrigen Weg zu gehen und wirklich Gott zu vertrauen. Ich weiß nicht, wie du dir Jesus vorstellst. Jesus hatte keine Opfermentalität, da bin ich mir ziemlich sicher. Jesus wurde äußerlich missbraucht. Er wurde gedemütigt. Und menschlich gesehen könnte man sagen, er war sicherlich verletzt, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, Jesus war seelisch nicht missbraucht, weil er wusste, wer er ist, weil er wusste, wer sein Vater ist, und er war nicht Sklave der Menschen. War er beleidigt oder gekränkt? Ich glaube nicht. Jesus war Liebe. Und in Demut hatte Jesus übrigens zu jeder Zeit seines Lebens die völlige Kontrolle über sein Leben und auch über seinen Tod. Entspannt in Johannes 10, 18. Sagt er, niemand nimmt es von mir, mein Leben, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Das ist eine Sache der Perspektive. Von außen sah es 100% so aus, als ob Jesus das Leben genommen wurde. Jesus sagt nein. Ich habe das Leben gegeben. Wofür sind wir so verwundbar? Wofür schützen wir uns? Warum geben wir anderen Menschen manchmal so viel Macht über unser Leben zu bestimmen, wenn sie nicht Christus sind? Kann es sein, dass wir manchmal Liebe einfach an den falschen Orten suchen und so abhängig geworden sind von anderen Menschen? Ich merke das bei mir selbst. Wir sind so geprägt von Adam und schließlich so weit weg eigentlich von Gott, dass wir davon überzeugt sind, dass wir die Liebe von anderen Menschen brauchen. Aber wie wäre das, wenn das Evangelium wirklich ist, dass wir unabhängig von Menschen oder unseren Umständen leben können? Dass wir nicht da sind auf dieser Erde und Liebe brauchen, sondern dass wir zur Liebe werden. Dass Gott uns komplett füllt und wir überfließen. Mir kommt das wie Evangelium vor. Weißt du, Christsein hat seinen Preis. Es kostet es selbst. Und wenn du Christ bist und immer noch in deinem Selbst lebst, dann muss ich dir leider sagen, dass du das Evangelium nicht verstanden hast. Du wirst nie wirklich frei sein, wenn du nicht frei bist von dir selbst. Christus will dein Leben sein. Aber dafür musst du dein altes Leben, dein Selbst wirklich beenden. Und wir brauchen uns nichts vormachen, dass sich selbst sterben tut weh. Das ist nicht nur schön für unser Ego. Wir haben doch selbst so gerne ein gutes Image, oder? Wir wollen doch so gerne, dass uns jeder liebt und toll findet. Und eigentlich wollen wir uns selbst ja auch noch ganz toll finden. Zuzugeben, dass wir selbst nicht so großartig sind, ist echt schwer. Und wir üben das ab und zu. Dani und ich zu Hause, eher eine gute Möglichkeit, das zu üben. Wenn wir merken, in unserem Herzen ist gerade etwas, was nicht in Ordnung ist, ich habe mich innerlich erhoben, ich habe Stolz in meinem Herzen, dann gehen wir zueinander und wir demütigen uns voneinander. Und es ist gut. Das tut weh, das ist manchmal echt nicht einfach, gerade dann, wenn der andere es sowieso nicht mitbekommen hat, ja, weil es ja nur in meinem Herzen war. Aber trotzdem zu jemandem hinzugehen, ich sage, ich nutze die Chance jetzt, ich demütige mich und das ist gar nicht so einfach, sich selbst zu sterben. Und deswegen ist es auch ein Kampf. Aber es ist das Geheimnis davon, dass du beginnen lassen kannst, Christus in dir leben zu lassen, wenn du frei von dir selbst bist. Du legst das ins Grab, was dein Selbst ist. Übrigens etwas, wo du sowieso nie für gemacht worden bist. Und du beginnst, in Christus zu leben. Du beginnst, ein Gefäß für die Liebe des Schöpfers zu sein. Und die Frage ist heute auch wieder, willst du das? Willst du diesen Preis bezahlen? Ich lade dich übrigens ein, das auch äußerlich sichtbar zu machen. Ich habe vorhin von Taufe gesprochen. Taufe am 21. Juli in diesem Jahr. Ganz groß am Autobahnsee. Du magst, kannst du da dabei sein, wenn das dein Wunsch ist. Wir lesen im Lukas 7 übrigens, dass die Pharisäer und die Lehrer des Gesetzes es verworfen haben und sich nicht taufen lassen haben von Johannes dem Täufer. Und ich weiß nicht, ob du das auch gut nachvollziehen kannst, so wie ich. Ich kann das super gut nachvollziehen, warum sie sich nicht haben taufen lassen. Die Pharisäer hatten ja ihr Image zu bewahren. Alle Menschen haben ihr Image zu bewahren. Und stellt euch vor, sie hätten sich taufen lassen, dann hätten sie in dem Moment ja bekannt, dass sie auch Schuld in ihrem Leben haben, dass sie auch Sünde haben. Weil dazu hatte Johannes der Täufer aufgerufen, hatte gesagt, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Schuld, zur Vergebung eurer Sünden. Und die Pharisäer haben es nicht hingekriegt, sich in dem Fall zu demütigen. Erst recht nicht vor den ganzen Sündern und Zöllnern, die ja auch noch daneben standen. Ja, das kann ich echt gut nachvollziehen. Und ich habe mich gleichzeitig gefragt, wie schwer uns es vielleicht fällt, auch sogar in so einer Öffentlichkeit wie hier in der Gemeinde sich zu demütigen. Die Hosen runterzulassen, kann ich mal sagen. Und ich glaube, wir können das üben. Ich wünsche mir, dass wir das üben können hier auch bei uns, dass wir Schuld auch beim Namen nennen können, bei uns selbst. Vielleicht sogar dann, auch wenn es sogar nur in unserem Herzen war. Und ich möchte das so deutlich sagen, da soll tatsächlich Platz sein, zu jeder Zeit. Auch in einem Gottesdienst, wenn es diese Öffentlichkeit braucht, das zu tun. Das zu bekennen, sich zu demütigen. Wie wäre das, wenn du Fehler machst, dich nicht rechtfertigst, sondern dazu stehst? Auch das können wir üben. Das können wir üben, auch hier. Ich lade dich ein zur Demut. Ich weiß nicht, ob du dafür heute gekommen bist, ob das ist, was du in dem Gottesdienst erwartet hast, aber es ist das Evangelium. Ich lade dich ein, deinen Stolz sterben zu lassen und dich für Demut zu entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die du triffst in deinem Herzen. Ein demütiger Mensch vertraut am Ende vor allen Dingen Gott mit allem und ohne Kompromisse. Er glaubt Gott. Demut ist dieses Herz des Lammes. Es ist die heilige Schönheit des Königs. Und es ist gleichzeitig, das fand ich schön, jemand hat mal gesagt, Demut ist die Landebahn für Gnade. Demut ist die Landebahn für Gnade, die dich befähigt, in himmlische Bereiche abzuheben. Erste Petrus 5, Vers 5, damit schließe ich. Alle aber miteinander, bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Amen.